Johannes sagte schon, bewahrt in Christus Jesus, das ist unser Thema. Das wurde uns aufgetragen durch den Judasbrief, dessen Ende wir heute betrachten. Wir sind ja wochenlang da durchgegangen und wir haben mitbekommen, der Judasbrief konzentriert sich im Wesentlichen auf den Kampf gegen den Abfall vom biblischen Glauben. Und entsprechend düster fällt auch die Beschreibung der Lage aus, die von Irrlehren und Spöttern und Lügnern in diesem Brief gezeichnet ist. Noch einmal kurz einige Charakteristika, nur zwei Sätze. Es sind Menschen, denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Sie führen ein zügelloses Leben. Sie gieren nach materiellem Gewinn. Es sind Angeber und Schmeichler, die nur auf den eigenen Vorteil aus sind. Und ihr Ende, wörtliches Zitat, sie werden für immer in der dunkelsten Finsternis bleiben. Brandaktuell sind solche Worte, erschreckend, aber sie wollen uns nicht in Angst versetzen, sondern ermutigen, das einzigartige Geschenk Gottes, nämlich das Leben im Glauben, das unverlierbare Leben mit ihm und in ihm, täglich bewusst zu ergreifen. Denn über allen Beschreibungen der Finsternis und über allen notwendigen Ermahnungen leuchtet im Judasbrief eine besondere Botschaft auf. Sie steht ganz am Anfang und ganz am Schluss. Sie umfasst dieses dunkle Gemälde mit einem hellen Rahmen, mit einem Goldrahmen. Und auf ihm steht geschrieben, dass wir, die Erlösten, nun hören wir es nochmal, geborgen sind in der Allmacht Gottes. Und diesen Zuspruch haben wir tatsächlich jeden Tag nötig. Entweder weil der Wahnsinn um uns immer mehr zunimmt oder weil unsere inneren Defekte verrückt spielen, auch immer wieder, ne? Und deshalb erfahren wir zu unserem Trost und zur Stärkung des Glaubens gleich zu Beginn des Briefes, dass wir von Gott Berufene sind, die vom Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt werden. Und dass er uns deshalb mehr und mehr in seine Barmherzigkeit, in seinen Frieden und in seine Liebe einhüllt. Bewahrt in Jesus Christus, das ist das Schlüsselwort, sogar für unser ganzes Leben, aber auch in diesem Brief. Und dieses Ereignis, das bestimmt auch den Ausklang des Judasbriefs. Ich lese die beiden Schlussverse nach der neuen evangelistischen Übersetzung, das sind die Verse 24 und 25. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos oder auch untadelig und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann, diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist, ihm gehört Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Also nun ist endgültig klar, was den Mittelpunkt des ganzen Briefes bildet. Nicht das vorher beschriebene Böse, um das wir wissen müssen, deswegen wird es auch genannt, sondern Jesus Christus. Er ist ja nicht nur der Grund unserer Erlösung und unserer Heiligung und unserer Gerechtsprechung, sondern er ist auch der Garant unserer Bewahrung vor dem Bösen. Wer das neue Leben in Christus Jesus empfangen hat, der wird nie mehr aus ihm entfernt werden können. Wir haben es eben gehört, was der Werner da aus Johannes 10 vorgelesen hat. Ja? Wenn diese Wahrheit unsere Herzen und Gedanken prägt, und das geschieht vor allem dadurch, dass wir täglich das Wort Gottes aufnehmen, dass wir mit ihm uns austauschen im Gebet, wenn wir das beherzigen und unsere Gedanken davon prägen lassen, dann werden wir immun gegen irre Lehren und auch immun gegen irre Lehrer. Im Internet sind massenhaft Irrlehrer unterwegs. Und wir werden dann auch nicht im düsteren Durcheinander dieser Welt in Furcht und Schrecken geraten, zumindest nicht anhaltend, sondern wir werden immer öfter und immer lieber aufsehen zum Urheber und Vollender des Glaubens. Und in der Hingabe unseres Willens in den Willen Gottes, in der Hingabe meines Lebens in das Leben Christi, werden wir einen Frieden erfahren, der wahrhaftig höher ist als unser Denken und als unsere schwankende Gefühlslage. Die entscheidende Frage, die wir uns täglich stellen sollten, lautet: Auf wen konzentriere ich mich? Auf die Probleme, auf meine Möglichkeiten, auf mich, oder lebe ich zunehmend Christus zentriert? Vielleicht hilft uns beim Ausstieg aus dieser verkehrten Gewohnheit, die wir alle haben, das ist von Natur aus so, dieses Ich-Zentrierte, der Ausstieg aus dieser verkehrten Gewohnheit und die Suche nach dem neuen Fixpunkt hat viele Worte in der Bibel. Eines meiner Lieblingsworte steht im Psalm 34. Ich lese es vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Alle, die aufschauen zu ihm, zu Jesus, werden strahlen vor Freude. Nicht immer, aber immer wieder. Nie werden sie beschämt werden. Bei Luther heißt es, nie werden sie schamrot sein. Wir werden uns nicht unserer Sünden schämen müssen, wir werden sie bekennen und damit ist sie erledigt. Ja? Aber Aufsehen, diese Wegwendung von meiner Schwachheit und Verkehrtheit und hin zu ihm. So, nun sehen wir uns mal die Segensworte genauer an, mit denen Judas seinen Brief krönt. Wir entdecken nämlich in ihnen das Geheimnis eines glückseligen Lebens im Glauben. Es zeigt uns, je entschlossener wir auf den Allmächtigen allein setzen, auf den Allmächtigen allein, umso befreiter und dankbarer und entkrampfter leben wir, sowohl zu Hause wie auch in der Gemeinde. Und dabei kommt es nicht auf die Größe unseres Glaubens an, sondern auf die tatsächliche Größe unseres Gottes. Um den Unterschied an einem Beispiel zu verdeutlichen, an dem wir momentan alle mitwirken: Wir alle haben, wenn überhaupt, vorhin einen minimalen Glauben aktiviert, als wir uns auf diesen Stühlen niedergelassen haben. Ja? Denn die sehen ja nicht nur stabil aus, sondern sie haben ihre Stabilität über Jahre hinweg bewiesen. Wären die Stühle jedoch nicht aus Metall, Holz und so weiter, sondern aus Pappmaché gefertigt, also aus einem Gemisch von Wasser und Papierfasern und Kleister, so hätte auch unser stärkster Glaube in ihre Stabilität uns nichts genutzt, wir wären alle auf den Boden gefallen. Ja? Deshalb ist es so ausschlaggebend wichtig, das ist ein praktisches Beispiel für unser tägliches Leben im Glauben, welchem Gott wir uns anvertrauen. Ist es der Gott der falschen Propheten, dieser Pappmaché-Gott, die sich für ihre Irrlehren teuer bezahlen lassen? Es gibt jede Menge Millionäre, sogar Milliardäre, habe ich es gehört, in den USA zum Beispiel. Ja. Also glauben wir an den Gott der Irrlehrer? Oder ist es der Gott den ich mir für meine Ziele zurecht gebastelt habe? Ist es der Gott der Prediger von Werkgerechtigkeit mit ihren nutzlosen Appellen an die menschlich-religiöse Leistungsfähigkeit und an unsere Willenskraft? Davon gibt es massenhaft Predigten und Prediger. Oder ist es der Gott der Bibel? Glauben wir an den Gott der Bibel, also an den, von dem im ersten Kapitel der Offenbarung steht: Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Der Gott, der alles beginnt, alles bestimmt, alles vollbringt und alles vollendet. Und da er nach Aussage der Bibel lauter Liebe ist, 1. Johannes 4, zweimal, also er ist der unaufhaltsame Wille zur Gemeinschaft mit uns, deshalb gilt auch im Blick auf dich und mich, er wollte dich und mich. Er schuf dich und mich. Er befreite uns aus der Tyrannei des Todes und des Teufels. Er heiligt uns, er formt uns, er führt uns, er hält uns und er bringt uns zum Ziel. In keinem anderen Abschnitt der Bibel wird diese Tatsache schöner dargelegt, als, nun bin ich wieder bei dem, was Werner vorhin zum Eingang gelesen hat, Römer 8, 30, hat er begonnen, ich sagte, beinahe werde ich daraus auch zitieren, ich zitiere aus den Versen davor, im 8. Kapitel, genau davor, da sagt er, die er ausersehen hat, der allmächtige Gott, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dass wir gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser, Jesus der Erstgeborene, sei unter uns seinen vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, so geht es da weiter, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Er hat uns gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, wir dürfen Anteil haben an der Herrlichkeit Christi. Gott hat es getan, Gott hat es getan, Gott hat es getan. Das ist eine abgeschlossene Vergangenheit. Unser Leben im Glauben besteht darin, dass wir uns immer mehr einfädeln in dieses vollkommene Werk Gottes. Also daran ist nichts mehr zu rütteln und auch nichts mehr in Frage zu stellen. Und dennoch dürfen wir natürlich Fragen stellen. Der Vater im Himmel beantwortet uns jede Frage, auch jede Zweifelsfrage. Im Kolosserbrief lesen wir weiter zu diesem allmächtigen Gott. Er hat uns errettet, das ganz vorne im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, das ist nun das zweite Kapitel im Kolosserbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte der Finsternis, die Mächte und Gewalten der Macht, ihrer Macht entgleitet. Also, weil das für uns alle gilt, die dank der Gnade des Allmächtigen eine neue Geburt erfahren haben, geboren aus dem Geist Gottes, deshalb versichert uns Gottes heiliges Wort: Wer aus Gott geboren ist, nun kommt wieder das Bewahren, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. So steht es im 1. Johannesbrief, im 5. Kapitel. Auf Gottes Macht. Petrus sagt das Ähnliche. In seinem ersten Brief schreibt Petrus, dass wir aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit, also zum ewigen Leben. Offenkundig setzen sich Gottes gute Pläne mit uns nur durch, wenn er bei der Rettung und Umgestaltung seiner Kinder alles selbst in der Hand hält, alles. Und selbst alles bewirkt. Wir sind zu 100% dabei, aber er gestaltet, er bewirkt. Die Frage ist, weshalb muss uns der Allmächtige und Barmherzige diese Tatsache so oft zusprechen? Sowohl im Alten wie im Neuen Testament, immer wieder. Weshalb? Weil er uns kennt. Und weil er durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch seiner Auserwählten, ob aus dem Volk Israel oder aus den Nationen, als glaubensarme, selbstbezogene, aktivistische Wichtigtour ertragen muss. Auch mich, auch uns, glaubensarm, aber immerhin ein Funke Glaube ist immer noch da bei uns und bleibt es auch. Aber er muss es in der Hand behalten, er muss uns in der Hand behalten. Und es geht ihm in allen Zeiten und in allen Fragen unseres Lebens nur um das eine. Und hören wir hin, nur um das eine, dass wir ihm endlich vollständig vertrauen. Das ist der Kern. Aber wir tun es nicht. Wir sind allesamt, wie schon erwähnt, geborene Egozentriker. Das ist kein Vorwurf Gottes an uns, das ist eine Feststellung, die in der Bibel überall auftaucht. Und deshalb landen wir als geborene Egozentriker, auch als erlöste Kinder Gottes, immer wieder so schnell bei uns. Denn wir sind bestens geübt, ein Leben lang geübt, in Do-it-yourself-Unternehmungen. Auch im Grübeln, auch im Hin- und Her-Diskutieren, im Pläne-Schmieden. Und offensichtlich weniger dazu willens oder auch fähig, alles Vertrauen auf den allein Vertrauenswürdigen zu werfen und ihm in allen Dingen unseres Lebens und des Gemeindelebens zu folgen. Woran erkenne ich nun mein Missverhältnis von überschwappendem Selbstvertrauen und unterbelichtetem Gottvertrauen? Ich erkenne es an der Menge der Zeit, die ich täglich bei der Beschäftigung mit Problemen, mit Sorgen und guten Vorsätzen oder auch Zerstreuungen verbrauche und meiner täglichen Zeit zu Gott, mit Gott. Wie groß ist die Diskrepanz? Eines steht fest: Wenn du und ich unserem Retter und Herrn Jesus Christus mehr vertrauen als unserer tief verwurzelten Gewohnheit der Selbstüberschätzung, dann werden wir endlich das ausgiebig tun, wozu er uns eindringlich auffordert. Wir werden ständig zu ihm rennen. Wir werden sein Angesicht suchen. Wir werden ihm unsere Sorgen und Hoffnungen und Sehnsüchte bringen, auch unser Versagen und unsere Verzweiflungen. Vor allem aber werden wir unsere Selbstgenügsamkeit und unsere Selbstsicherheit, die ja nur eine Illusion ist, aufgeben. Und unsere Abhängigkeit von Gott als Glück und Geborgenheit feiern. Täglich. Das ist Leben im Glauben. Wir werden uns täglich ihm bewusst überlassen. Bewusst. Das heißt, wir werden beten. Wir werden beten bei jeder Gelegenheit, für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten beim Spazierengehen oder morgens in der stillen Zeit oder beim Autofahren hier in der Gemeinde, freitagsabends ist hier noch viel Platz. Wir werden beten und beten und beten. Es ist keine Arbeit zu beten, sondern es ist die Erfüllung unseres Lebens, das Angesicht Gottes zu suchen und zu beten. Ohne Krampf, ohne Leistungsdenken. Nichts ist befreiender. Alles loswerden. Bei ihm. Alles, was uns bewegt. Ihm alles geben, vor allem unser Vertrauen. Das unterentwickelte Vertrauen. Ihm geben, damit es wachsen lässt. Durch sein Wort. Im Gebet. Seine Freude, die Gott daran hat, wenn wir immer sein Angesicht suchen, wird dann auch zu unserer Freude. Die Bibel sagt, unter anderem im 1. Thessalonikerbrief, kennt ihr alle natürlich, 5. Kapitel, freut euch allezeit, betet immerzu. Merkt ihr den Zusammenhang? Freut euch allezeit, betet immerzu, sagt Gott in allem Dank. Zumindest dafür, dass ich jetzt sein Angesicht suchen kann, bin ich ein Grund zum Danken. Und dass Jesus für mich sein Leben hingegeben hat. Das ist es, schreibt Paulus da weiter im 1. Thessaloniker 5, 16, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Das ist die neue evangelistische Übersetzung übrigens. Das müssen wir also verstehen, was er durch Christus Jesus möglich macht. Durch ihn und in ihm hat er uns erwählt. Durch ihn, Jesus Christus, und in ihm wird er uns auch mit absoluter Sicherheit bewahren. Bewahren, bewahren. Also können wir gar nicht oft genug die Wahrheit aussprechen, ob im Gebet oder im Zeugnis gegenüber anderen Menschen, zitiere ich genau aus diesem Judasbrief, dass diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist, alle Herrlichkeit und alle Majestät und Gewalt und Macht gehört. Und je entschiedener wir in dieser Wahrheit leben, desto klarer wird uns, auf welche Weise wir Gott wirklich ehren. Nicht durch unseren Eifer, für was auch immer. Nicht durch unsere Leistung, für wen auch immer, sondern allein dadurch, dass wir dankbar anerkennen und bekennen, wir verdanken alles Gute in unserem Leben Gott allein. Ja, auch jeden guten Gedanken, jedes gute Wort, jedes gute Werk. Und ganz bestimmt unsere Bewahrung in seiner ewigen Liebe. Es ist Gottes Wille, dass wir das in höchster Klarheit erkennen und glauben. Und deshalb hat er uns in seinem Evangelium, ich zitiere nun aus Kolosser 1, das kostbare Geheimnis aufgeschlossen, das seit ewigen Zeiten dem menschlichen Geschlecht verborgen war, aber jetzt seinen Heiligen enthüllt wurde. Uns ist es enthüllt. Es ist unsere Vereinigung mit Christus Jesus. Ohne die von Gott geschenkte Vereinigung mit Christus Jesus gibt es für uns keine Rechtfertigung, keine Heiligung, keine Teilhabe an seiner Herrlichkeit. Wir können die Höhe und die Tiefe und die Weite dieses Wunders, unserer Vereinigung mit unserem Erlöser, nicht annähernd erfassen. Das sind mir zu klein, aber sie existiert. Es ist geschehen, der Ewige hat sich mit uns Vergänglichen eins gemacht. Der Allmächtige mit uns Ohnmächtigen, die wir gefangen waren in den Fängen des Feindes. Der Reine hat sich mit uns Unreinen, der Sündlose mit uns Sündern verbunden. Wir wissen, dass dies nach menschlicher Logik unmöglich ist. Wir wissen aber auch, dass es doch möglich wurde, weil Gott in Jesus Christus Mensch wurde und den tödlichen Fluch über deine und meine Sünden am Kreuz auf sich genommen hat. Nur deshalb, das ist der Kern, weil wir aus reiner Gnade mit hineingenommen wurden in diese unauflösliche Einheit mit unserem gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn, nur deshalb kann uns der Judasbrief die Garantie zusprechen, dass wir, die berufenen Kinder Gottes, ich zitiere, makellos oder untadelig und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit, also vor seinem Thron, vor seinen Thron treten können. Unsere Heilsgewissheit wackelt, wenn wir uns auf uns konzentrieren, wenn wir irgendeinen Grund in uns suchen für unsere Erwählung, für unsere Erlösung, für unsere Berufung, für unsere Heiligung. Es gibt keinen Grund in mir und auch nicht in dir. Es ist immer nur in Christus und die Vereinigung mit ihm. Wie viel Zwiespältigkeit und Zerrissenheit und Zweifel fallen von uns ab, wenn wir endlich Gott allein die Ehre geben. Gott allein! Er! Diese Umorientierung brauchen wir halt. Ich schiebe mal was ein. Gestern las ich von einem messianischen, einem Rabbiner, der sich bekehrt hat, ein Jude, der sich bekehrt hat. Und er sagte, warum hängen wir alle in diesem Gerechtigkeitsdenken nach dem Gesetz? Es ist unser Stolz. Und das ist auch dein und mein Stolz, wenn wir Gott nicht die Ehre allein geben, sondern mein, irgendwo in mir hat er einen Ansatz gefunden, der Bursche ist gut, den brauche ich. Nein, wir geben Gott die Ehre, wenn wir sagen, dass unser ewiges Einssein mit Gott vollkommen im Willen des Vaters wurzelt, vollkommen im Sühnetod Jesu am Kreuz und vollkommen im schöpferischen Wirken des Heiligen Geistes. Und so werden gewiss noch die Augen aufgehen und auch die Herzen vor Dankbarkeit überfließen, wenn wir mehr und mehr das tiefe, bedingungslose Ja Gottes zu uns erfassen. Wann hat er dieses Ja gesprochen? Das Ja Gottes zu uns. Im 2. Timotheusbrief lesen wir, er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. 2. Timotheus 1,9. Noch überwältigender steht es im 1. Kapitel des Epheserbriefes, den die meisten auch auswendig kennen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. In ihm vor aller Schöpfung, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir sind Wunschkinder Gottes, bevor wir überhaupt geboren wurden. Bevor die Welt erschaffen war, hat er dich und mich in seinem Herzen getragen und zu seinem Sohn gesagt, für den Ulf, für die Eva, für die Sonja und so weiter, wirst du demnächst am Kreuz dein Leben hingeben, damit die auch wirklich bei mir landen. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Heilig und untadelig vor ihm. Und das steckt auch in den Schlussworten des Judasbriefes, das wir eingangs gehört haben. Er hat die Macht, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und euch makellos oder untadelig und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten zu lassen. Gönnen wir uns zum guten Schluss noch einen, nicht nur einen Schluck, sondern noch einen kurzen Blick in das enthüllte Geheimnis, das unsere Erwählung zur Gotteskindschaft mitsamt aller Gnadenfülle vollumfänglich in Christus allein wurzelt. Wir sind ja wie alle Menschen in Adam geboren worden. Das bedeutet, dass wir, kennen wir alle, mit Adam der Sünde und dem Tod verfallen sind. In den Worten Davids aus Psalm 51, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Also in dieser Kettenreaktion der Sünde und des Todes ist jede moralisch-religiöse Reparatur an unserer Adamsnatur zum Scheitern verurteilt. Alles. Denken wir daran, wenn wir demnächst wieder unter Aufbetung unserer äußersten Willenskraft dem Wahnsinn der Selbstverbesserung folgen. Nein, in Adam sind wir alle, in uns, ich in mir, bin ein absolut hoffnungsloser Fall für das Leben mit dem heiligen Gott. Da passt wirklich nichts zusammen. Nichts. Deshalb muss eine Neuschöpfung her, in der die Heiligkeit, die Makellosigkeit, die Tadellosigkeit, die Gerechtigkeit, die Liebe und der Friede Gottes zur Grundausstattung gehören. Und das ist das Leben in Christus Jesus. Leben in seinem Willen, unter seiner unumschränkten Herrschaft und in inniger Liebesgemeinschaft mit ihm. Gibt es eine größere Glückseligkeit schon heute und für alle Zeit und für alle Ewigkeit? Nur wenn jemand in Christus Jesus ist, so sagt uns die Bibel, wenn jemand in Christus Jesus ist, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Kennt ihr alle, ne? 2. Korinther 5, 17. In ihm ist das Alte vergangen. In ihm ist das Neue geworden, das ewige Leben mit ihm. Und deshalb werden wir, wenn wir nun vielleicht eine Schlussfolgerung ziehen aus dieser Predigt, von nun an alle Erwartungen auf ihn allein richten und uns täglich dazu ermutigen auch, gerade wenn wir konkrete Probleme haben, richte deine Erwartungen auf ihn und dann wird das Schlusswort aus dem Judasbrief zu einem nicht mehr endenden Ereignis. Ich lese es nochmal vor, dann ist das Happy End da. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos, tadellos, untadelig und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann, diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist, ihm gehört Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir werden jetzt